Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Lange haben wir sie euch versprochen. Jetzt ist sie endlich da, die Folge mit Knut Kircher. Mehrfach verschoben der Termin. Knut, grüß dich, servus.
Hallo, grüß dich.
Mit mir in der Kabine Dirk Preis. Dirk, hallo.
Hallo.
Die 324. Podcast-Folge, los geht's. Wir haben den Chef der deutschen Schiedsrichter da. Und was ist was liegt näher, als natürlich über genau dieses Thema zu sprechen, die Schiedsrichterei im Allgemeinen. Dein letztes Spiel ist schon länger her. Vermisst es? Oder ist der neue Job als Boss aller der pfeifenden Zunft, wenn man so möchte, so, dass eigentlich fast schon wieder ein bisschen mehr Abstand ab und zu sein könnte?
Du meinst mein letztes Spiel als Schiedsrichter?
Richtig, genau. Ja, das letzte Spiel, das du geleitet hast tatsächlich.
Mai 16 war das tatsächlich, so offiziell das letzte Bundesligaspiel. Ja, vielleicht eins. Also ich werde immer umgangssprachlich als Schiri-Boss Deutschlands bezeichnet, was ja faktisch gar nicht stimmt.
Ja. Ja,
ich bin ja nur der Schiedsrichter-Boss, wenn man so umgangssprachlich nimmt, für die Profiligen, erste, zweite, dritte Liga und Pokal, für die Wettbewerbe. Für alles andere haben wir ja einen DFB-Schiedsrichterausschussvorsitzenden, Udo Penzler-Bayer aus Berlin.
Name, der jedem, der jetzt hier zuhört, sofort geläufig ist. Ja, da kann ja jeder was damit anfangen. Aber tatsächlich ist das vielleicht auch schon ein gutes Thema, mit dem wir so ein bisschen die Folge einsteigen können. Also so eine Person, sollte die nicht bekannter sein? Sollte man nicht als Fußballinteressierter generell mehr mit anfangen können, mit genau diesem Kontext, dass es da noch jemand gibt, außer dir, der gerade im Breitensport dann auch viel zu entscheiden hat?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Personen das tatsächlich wollen oder die Struktur das überhaupt so hergeben soll.
Ja.
Sondern im Grunde genommen ist es schon ein Gesicht, eine Vertretung. Das macht es an manchen Schnittstellen nicht so einfach, aber man hat sich mal dafür entschieden, die Professionalität dahingehend zu forcieren, indem tatsächlich die professionellen Ligen auch schiedsrichterseitig ausgelagert werden und dem zwangsläufig durch die Präsenz dieser Profiligen natürlich mehr Bedeutung zukommt und dadurch die Namen bekannter sind.
Dieses Thema Breitensport würde ich trotzdem gerne noch ein bisschen weiter streifen, weil ich bin seit meines Lebens quasi in Vereinen aktiv. Ich war Spieler verschiedensten Ebenen. Ich war Jugendleiter, Jugendtrainer, Pressewart, was man da halt also machen darf in solchen Clubs, wenn man nicht rechtzeitig die Tür nimmt und rausgeht.
Wieso ist da die Aufgabe des Schiedsrichters nicht aufgezählt?
So, sehr gut, sehr gut. Das ist genau der Punkt, wo ich hin möchte, weil wenn ich zum Beispiel meine letzten Monate zurückdenke als Jugendleiter, dann habe ich Samstagmorgens sehr viele Spiele gesehen, die von etwas begleitet wurden, was mir gar nicht gefallen hat, was mir letztendlich auch dazu geführt hat, warum ich aufgehört habe, nämlich Eltern, die keinerlei Akzeptanz hatten für den oder diejenige, die da in der Mitte stand und dieses Spiel leiten musste, auch wenn es nur Kleinkinder, Heranwachsende waren. Wäre eine Möglichkeit, mehr Akzeptanz für die Schiedsrichterei in die Breite zu bekommen und damit irgendwann auch logischerweise in die Spitze, dass man beispielsweise verpflichtend macht, wenn ich ein Kind habe in einer solchen kleinen Bambini-Truppe oder F-Jugend oder irgendwas, dann muss ich zwingend auch hier und da mal ein Spiel leiten. Und dafür brauche ich einen Kurs. Und wenn ich dann diesen Perspektivwechsel quasi gezwungen bin, den zu machen, ändert sich vielleicht mein ganzes Verhalten gegenüber der Person, die da in der Mitte steht.
Eine gute Idee. Also tatsächlich eine gute Idee. Ob das die Beteiligten auch mitmachen würden, weiß ich nicht. Du sprichst aber etwas an, was man grundsätzlich bedenken muss, beziehungsweise wo man dran denken muss, und das wäre wahrscheinlich eine extra Podcast-Folge, die 325. Kulturwandel im Fußball.
Ja. Ja,
Transformation und das Perspektivwechsel ist ein Stichwort. Verhaltensänderungen, andere Stichworte. Wir müssen uns einfach dessen bewusst sein. Ich glaube, dann kommt der Fokus wieder auf das Thema Profi und auch wir als Schiedsrichter, Schiedsrichterverantwortliche. Wir sind im Schaufenster des Fußballs und damit natürlich Vorbild für den ganzen Amateursport und für den Jugendfußball.
Ist denn, wenn du Kulturwandel ansprichst, der kann ja einerseits von den Schiedsrichtern ausgehen, wenn sie entsprechend eingreifen. Sie haben ja durch die Kapitänsregel zum Beispiel auch ein Mittel an die Hand bekommen. Der betrifft ja aber vielleicht noch mehr die anderen Beteiligten, ne? Trainer, Spieler in diesem Schaufenster Bundesliga. Da schauen die Kids hin, da schauen auch Jugendtrainer hin und sagen vielleicht, okay, wenn der Rose in Leipzig austicken darf an der Seitenlinie, dann darf ich das im Jugendfußball auch, in der Kreisliga auch. Also wie groß ist der Wunsch nach einem Kulturwandel von dieser Seite der Beteiligten?
Der ist groß, der ist angesprochen, der ist mehrmals auch kommuniziert im Rahmen dieser Kapitänsregelung, dass es da nicht nur und auch unabhängig da davor schon, dass es unabhängig da dazu nur gemeinsam geht mit allen Beteiligten im Fußball. Das sind Spieler, das sind Trainer, das sind Manager, das sind Vereinsverantwortliche, Vereinsbosse, das sind aber auch Zuschauer. Und das bis runter in die untersten Ligen, sodass das in die Erziehung zum Fußball eigentlich schon dazugehört. Da sind natürlich auch alle Schiedsrichter dabei, dass es in so einem Kulturwandel nur sowohl von oben wie aber auch von unten praktiziert werden kann und nicht geht von Montag auf Dienstag oder von Spieltag 1 zu Spieltag 2, sondern das braucht lange, um dann tatsächlich einmal so einen Vergleich antreten zu können mit anderen Sportarten, wo wir das schon toll erleben im Handball, im Rugby, im American Football oder anderen auch noch weit verbreiteten Sportarten. Dass man da mal hinkommt, muss sich einiges bewegen.
Guckt der Fußballschiedsrichter manchmal neidisch zum Rugby, Handball und American Football, weil da der Schiedsrichter so ein bisschen der Unantastbare ist? Da siehst du die 150 Kilo Kraftpakete im Rugby, die wie Kaninchen vor der Schlange stehen, wenn der Schiedsrichter was sagt. Und
oh, das würde ich halt nicht. Ich würde es nicht als neidisch behaupten, sondern man guckt grundsätzlich über den Tellerrand hinaus. Man guckt, wie andere das machen. Man ist im Austausch, auch mit anderen Sportarten, sind wir auch. Das ist ganz klar, dass wir sagen, was können wir noch besser tun, auch im Verhalten mit den Spielern, im Innenverhältnis und mit den Vereinsverantwortlichen. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass wir als Schiedsrichter aus dem Fußball neidisch sein müssten auf andere Schiedsrichter, sondern wir fühlen uns da schon auch gut und zu Hause angekommen im Fußball.
Müsstet ihr die Kapitänsregel, müssten deine Schützlinge sozusagen die Kapitänsregel konsequenter anwenden, um von ihrer Seite aus diesen Kulturwandel zu forcieren?
Ja, also das ist ja nicht so, dass wir da nicht drauf schauen, sondern kommen von einer Europameisterschaft, wo wir sagen, das war das Level. Wenn wir auf die Bundesliga schauen, wie wir gestartet sind, dann sind wir gut gestartet, dann hat es wieder nachgelassen, dann haben wir nachgeschärft. Dafür sind Stützpunkte da, dafür sind auch Beobachter da, Coaches da, sind wir da als Verantwortliche. Und jeden Spieltag schauen wir drauf, jeden Spieltag müssen wir punktuell dann auch mal nachsteuern und sagen, Mensch, auch da noch dran zu denken, im Team das zu lösen. Und natürlich guckt man dann auch immer, wer ist so gerade der Bench, gibt es einen Bench überhaupt? Und wenn du dann schaust, Europameisterschaft, wie hat UEFA, die FIFA das geregelt, bei Champions League, Euroleague, Conference League, Nations League, dann würde ich mal schwäbisch vorsichtig behaupten, wir sind gar nicht so schlecht in der Umsetzung. Können wir besser werden? Konsequenter werden? Ja.
Diese Umsetzung, die verlangt ja von dem jeweiligen Protagonisten ein gewisses Rüstzeug. Ja. Ich kann mich erinnern, als du auf dem Platz standest, war auch vor dem Fernseher eine gewisse Autorität zu spüren. Ja. Heute habe ich oftmals das Gefühl, als jemand, der an diesem Samstag, glaube ich, sein 73. oder 74. Fußballspiel sehen wird in diesem Jahr, dass viele, nicht viele, aber manche Kollegen dieses Rüstzeug, dieses, oder sag mal andersrum, ein bisschen polemisch ausgedrückt, Arroganz mit Autorität verwechseln. Wie greift man als jemand ein, der oder kann man überhaupt eingreifen, der eben die Top-Leute in Deutschland so ein Stück weit anführt, anleitet, vielleicht auch coachen muss oder Maßnahmen ergreifen kann, soll, darf, um das zu verändern?
Ja, also wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, 24 in der Zahl, jetzt mal allein in der Bundesliga. Und du musst mit jedem Einzelnen auch individuell reden, in einer anderen Art und Weise, in einer anderen Konsequenz, in einer anderen Klarheit. Wichtig ist es, dass es klar bleibt und dass es auch klar ist, wo wollen wir hin und dass wir dort gemeinsam hinwollen. Und am Ende des Tages, wenn du vielleicht erlebst, dass ein Schiedsrichter, egal in welcher Facette, sein Entwicklungspotenzial ausgeschöpft hat und dann auch nicht mehr weitergehen kann, auch nicht in der Lage ist, dann hat er, wenn er in der Bundesliga ist, schon wahnsinnig viel erreicht, mehr als viele, viele andere. Aber dann wird er innerhalb der Bundesliga auch vielleicht nicht mehr weiterkommen. Dann ist er meinetwegen vielleicht ein solider Bundesliga-Schiedsrichter und muss punktuell noch nachlegen, aber er wird vielleicht nie den Schritt machen ins internationale Geschäft oder nie den Schritt machen zu einem nationalen Top-Schiedsrichter. Top. Also wir reden dann sehr, 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 sehr klein über Top-Schiedsrichter, wo du sagst, der pfeift jetzt irgendwann mal Dortmund-Bayern oder der pfeift irgendwann mal Leverkusen-Bayern oder Dortmund-Leverkusen oder sonst irgendwas. Das kann sein. Ja. Da ist jeder aber selber auch dafür verantwortlich. Wir können Tipps geben, wir können Hilfestellung geben, wir können Konsequenz leben im Sinne von Leistung, leistungsbezogene Ansetzung. in der Umsetzung auf dem Platz ist jeder einzeln dann wieder auch seines Glückes Schmied. Ja.
Was gehört denn für ein Top-Schiedsrichter in der Bundesliga, vielleicht dann auch mit internationalem Potenzial? Was sind die Kernpunkte, die der mitbringen muss? Außer, dass er eben von klein auf wahrscheinlich diese Karriere gegangen ist, als Jugendschiedsrichter begonnen hat. Aber was sind die Merkmale, die Eigenschaften, die entscheidend sind?
Persönlichkeit. Ein Selbstverständnis von Spielmanagement, von Entscheidungsfreudigkeit, Konfliktfähigkeit, Resilienz, Leistungsbereitschaft, physisch, psychisch und sicherlich auch ein ganz großer Bereich Empathie und Sensoren, die ihm erlauben, so ein Spiel während der ganzen Spielzeit von Grund auf zu lesen, auch gepaart mit einer großen Fußballkompetenz, zu lesen, anzudocken, anzukommen, in dem Bewusstsein, in dem Rollenverständnis, dass er Manager dieses Spiels ist, nicht die wichtigste Person, aber dann, wenn er gefordert ist, nach vorne geht und die notwendigen Entscheidungen trifft, eigenständig trifft, für sich trifft. Das ist so die hauptsächliche Thema Entscheidungsbereitschaft.
Klingt nach einer ziemlich großen Aufgabe, ziemliche Herausforderung, die ganzen Punkte.
Ist es, aber das ist ja nicht so, dass du einen Neulingskurs machst, indem du die Regeln kennst, zwei Wochen später in der Bundesliga pfeifst. Das ist ein langer Weg, der bedeutet Lebenserfahrung, der bedeutet auch einen harten Weg, an vielen Entscheidungen vorbeizukommen, die nicht immer optimal sind, die vielleicht auch falsch sind, die sehr falsch sind, daraus zu lernen, reflektiert zu sein, Glück zu haben, aber immer bereit zu sein, auch für sich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt gehen zu wollen, immer im Sinne von, es geht nochmal besser. Und den Status quo so als solches, ja, es ist halt so, nie zu akzeptieren, sondern sagen, nee, das ist jetzt, ich kann das besser, ich kann das anders, mit wem kann ich noch reden, wo kann ich mir noch Tipps holen, ständig versuchen sich zu entwickeln und nie satt zu sein und nie überheblich zu sein, wenn ich in so ein Spiel mit einer Einstellung reingehe und sage, oh, was, ich habe jetzt 200 Spiele gepfiffen, was soll denn schon passieren? Ich bin auf alles vorbereitet, alles gut. Das ist falsch, aus meiner Sicht. Selbst in deinem letzten Bundesligaspiel kann irgendwas vorkommen und du sagst, boah, wo kommt das jetzt her? Und das ist gut, wenn dieses Mindset danach im Kopf ist.
Findest du es gut, dass durch multimediale Einblicke, die mittlerweile auch gewährt werden, Bodycam, Dokumentationen, dass auch mehr Menschen vielleicht mitbekommen, erleben können, so ein bisschen nachempfinden können, was die Schiedsrichterei ausmacht auf diesem Level auch, was auf den Schiedsrichter da einströmt, welche Faktoren da gefordert sind?
Ja, also ich finde, wir haben mit dieser Staffel Unparteiisch, mit der ersten Staffel schon sehr viel erreichen können. Da waren davor auch kleinere Formate, aber das war jetzt wirklich mit größerer Tragweite. Da gibt es eine zweite Staffel, da sind wir gerade dran am Drehen in dieser Saison. Das ist auch gut, das hilft uns ein Stück weit so einen Einblick zu gewähren, was die Anforderungen sind. Auch das Thema, was du angesprochen hast, RefCam mit dem Spiel Dortmund-Bayern. Auch das ist nochmal wichtig. Wie wird denn kommuniziert? Was machen wir? Wie versuchen wir so ein Spiel zu managen, zu lenken und zu leiten, dass es durchaus schwierige Situationen gibt? Das ist normal. Man muss das alles aus meiner Sicht schon auch mit einem offenen Geist dann auch begleiten. Und dennoch moderat. Also wenn ich sage kontrolliert, hört sich das blöd an nach Zensur, das ist es aber nicht, sondern einfach zu sagen, naja, öffne jetzt alle Tore und jeder kann reinschauen, das macht keine Mannschaft. Ja, das macht kein Verein, das macht kein Club, das machen andere auch nicht. Aber so Stück für Stück Möglichkeiten zu eruieren, auch nicht nur im Hinblick, was bringt es jetzt der Öffentlichkeit in unserem Verständnis, sondern wir müssen auch für uns schauen, was bringt so eine RefCam für die Aus- und Fort- und Weiterbildung von Schiedsrichtern. Also wie können wir sie dadurch besser machen? Nicht nur um des Lebens. Jetzt sind wir geöffnet und jetzt kriegen alle mit, was wir da so machen, sondern wir müssen da auch an uns denken und sagen, wie können wir in der Qualität noch besser werden?
Qualität und an uns denken, gute Stichworte. Du hast 24 Spitzenschiedsrichter genannt, die es die Bundesliga gibt, oder 24 Schiedsrichter, die dieses Level haben, Bundesliga pfeifen zu können mit ihren Gespannen. Davon würde ich mal sagen, gibt es vielleicht 4, vielleicht 5, die zur absoluten Spitze gehören, die dann auch international unterwegs sind und so weiter. Ist das genug? Also ist das ist die Spitze breit genug? Ich höre Berti Fuchs hier gerade irgendwo in meinem Ohr. Und zusätzlich dazu oder als nachrangige Frage, wäre das vielleicht ein Grund, sich in dem Thema Altersgrenze nochmal auseinanderzusetzen, weil ja zumindest einer dieser Top-Leute, der kürzlich einen Kreuzband hatte, ja, der kommt, er erreicht ja diese Altersgrenze jetzt dann oder ist sogar schon drüber mit Felix Brüch. Richtig?
Ah, ja, jetzt.
Okay. Also wenn, wir reden von 4, 5 wirklich ein Top-Gespann. Ja? Ja. Und die Frage, die sich mir stellt, ist das tatsächlich genug, um so eine Vielzahl an Spielen, wie es es mittlerweile gibt, tatsächlich zu leiten? Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass es nicht genug ist, muss man sich vielleicht diese Altersgrenze nochmal widmen, die verschieben, um die Chance zu schaffen, dass Leute länger auf diesem Top-Level pfeifen können.
Also, mal vielleicht mit einem aufzuräumen, es gibt keine Altersgrenze.
Okay.
Es gibt sie nicht. Ja, spätestens seit dem Prozess um Manuel Gräfe gegenüber dem DFB, beziehungsweise DFB Schiri GmbH, gibt es schon die Begrifflichkeit Altersgrenze, die dümpelt immer noch irgendwo rum.
Ja.
Das ist für uns kein Maßstab. Also diese ursprünglich mal 47 Jahre, genau, oder national, ja, 45, die es auch international 45, die es auch dort nicht gibt, nirgends festgeschrieben, auch bei uns nicht festgeschrieben, die gibt es faktisch nicht.
Wie konnte sich das dann sowas verfestigen über Jahre? Das ist ja nicht.
Das war aus meiner Sicht selber ja dann auch erlebt, es war eher so eine Orientierungsgröße, die man hatte, aber jetzt nicht festgeschrieben. So, es muss nach Leistung gehen und es muss so weit gehen, dass wir sagen, wenn da einer, egal welchen Alters, weil du Felix Brüch genannt hast, für uns ein Leistungsträger ist, den wir gern, wie auch viele andere in der Bundesliga sehen, aufgrund seiner Entscheidungsqualität, aufgrund seiner Fähigkeiten, dann muss Platz sein für jeden, der diese Qualitäten mit sich bringt oder mitbringt in diese Community rein. Sind wir mit 24 gut aufgestellt in der Zahl mal? Ja. Wir haben jetzt gerade 3 Verletzte. Mit Dennis Eidekin, Patrick Ittrich und Robert Schröder. Können wir das kompensieren? Ja. 21 willige Schiedsrichter der Bundesliga, wo du selber sagst, naja, ob das jetzt 5 sind, 6 oder 7, das mit meinem Blick sind es vielleicht mehr als nur 5, aber das ist immer, über die Zahl streiten wir gar nicht. Sondern am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass, wenn Menschen in die Bundesliga kommen oder in der Bundesliga sind, dass jeder Schiedsrichter sich von Spiel zu Spiel und von Saison zu Saison idealerweise nochmal weiterentwickelt, ins Positive weiterentwickelt. Also nochmal eine Schippe drauflegt. Das geht auch in der Qualität der Spiele. Du fängst mit irgendeinem Bundesligaspiel an und ich nenne jetzt keine Paarung, sonst steigt mir da die Fan-Community aufs Dach, ja, und sagt, wow, das ist so ein Newcomer-Spiel. Das ist total falsch, weil ein Spiel, wo du denkst, da durfte eigentlich nichts passieren, da geht's nachher drunter und drüber. Nicht vom Schiedsrichter verursacht, sondern einfach, wo du sagst, boah, wo kommt das jetzt her? Also, ich nenne keine Paarung. Aber wir kennen Paarungen von Topspielen in der Bundesliga, wo du sagst, Dortmund-Bayern, Leverkusen-Bayern, Leverkusen-Stuttgart hat sich zu einem heißen Duell entwickelt. Du sagst, da kannst du einen Newcomer nicht reinbringen.
Ja.
Aber du kannst Schiedsrichter nach und nach dazu entwickeln, idealerweise, dass sie irgendwann mal an dieser Pforte stehen und sagen, und jetzt gehen wir rein. Die entwickelt sich dann vielleicht auch international noch weiter. Ja. Deshalb sage ich, das ist unsere Aufgabe, zu tun, dass wir maximal hohe Qualität haben und jedes Spiel adäquat besetzen können. Aktuell würde ich sagen, haben wir die, weil sich einige Schiedsrichter positiv, sehr positiv weiterentwickelt haben und wir deutlich mehr Handlungsspielraum haben in der Ansetzung.
Inwiefern hilft es da, dass ein ehemaliger wie Manuel Gräfe, den du gerade selbst schon angesprochen hast, Social Media nutzt, um die einen sagen, den Finger in die Wunde zu legen, die anderen sagen, sich selbst in irgendeiner Form da zu präsentieren. Inwiefern hilft es dem großen Ganzen? Ist es eher Ansporn, weil man sich damit etwas auseinandersetzen muss, was man vielleicht eher nicht gemacht hätte? Oder ist es eher nervig, weil wenn man solche Dinge anspricht, dann bitte doch irgendwie intern, um dann da weiterzukommen?
Ich glaube, es hat von allem etwas. Und am Ende des Tages ist es eine Tatsache, dass man sagt, Heutzutage gehört das dazu. Das bringen die Social-Media-Kanäle mit sich.
Also auch, dass jemand wie Ittrich, der aktiv ist noch, das ebenfalls nutzt, der auch gerne mal aktiv ist.
Das ist ja okay. Ja. Also das ist für uns völlig okay. Weil am Ende des Tages gilt's und das weiß jeder Aktive, der dort aktiv ist, in solchen Social-Media-Kanälen, am Ende gilt's, die Hauptprio auf den Hauptjob zu haben, nämlich auf die Schiedsrichterei. Und das habe ich den Schiedsrichtern auch gesagt, wenn sich da eine Umkehr breit macht, also ich bin nur noch in Social Media, wäre ich aktiv,
ja,
und würde so ab und zu mal alle 6-8 Wochen mal pfeifen und vielleicht gut pfeifen, dann sage ich, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist eine Umkehr da und jetzt ist der Schwerpunkt oder der eigentliche Fokus, der hat sich gewandelt. Das würde ich nicht akzeptieren, weil der Hauptjob ist an der Stelle die Schiedsrichterei. Und so erlebe ich es gerade. Ja. Und da ist auch jeder anders unterwegs. Also der eine macht was, der andere macht nichts. So, that's it.
Nochmal Manuel Gräfe, nervt der?
Nein, nochmal, das ist kein Nerven, sondern es gibt in diesem Job gibt es Dinge, die musst du aushalten, die gehören da dazu. Über Fußball quatscht jeder, Fußball sind Emotionen, Fußball sind Meinungen, verschiedene Meinungen. Das ist wie wenn jetzt ehemalige Manager, ehemalige Spieler zu ihrem aktuellen Team etwas oder zu dem aktuellen Team, zu dem aktuellen Club etwas sagen, wo du sagst so, boah, wo kommt denn jetzt der her? Was weiß denn der noch alles? Und das Schöne ist ja oftmals, dass da über Sachen geredet wird, die haben wir schon auf dem Schirm, da haben wir schon Dinge initiiert, da haben wir uns schon auf den Weg gemacht, aber das ist dann auch nicht so, dass wir dann aufgrund von Statements, die dann kommen, egal von wem, uns dann jedes Mal bemüßigt fühlen und sagen, boah, und jetzt müssen wir da wieder raus an die Öffentlichkeit und sagen, was wir alles für tolle Kerle sind und was wir schon machen, sondern ich habe da eher die schwäbische Mentalität. Ich sag, ich arbeite hochkonzentriert daran, dass wir mit dem Team etwas Gutes erreichen können und freue mich dann mal nach innen rein, wenn viele Dinge klappen und an denen, die nicht so klappen, da arbeiten wir weiter, ja, und entwickeln die Schiedsrichter und die Schiedsrichterei.
Ist es trotzdem für euch wichtig, auch weiter diese Öffnung, vielleicht jetzt nicht in Dokumentationen und Refcam und so, aber dass auch Schiedsrichter nach dem Spiel zur Verfügung stehen, dass die in den Medien sagen, okay, da war ein Fehler oder das war aus meiner Sicht eben kein Fehler, weil, dass die Entscheidungen einfach noch mehr erklärt werden, weil ja vieles dann doch für Zuschauer im Stadion manchmal noch mehr, weil die manches nicht sehen, schwierig nachzuvollziehen.
Ja, das auf jeden Fall. Und wenn wir Europa weltweit denken, wie öffnen wir uns nach dem Spiel als Schiedsrichter, dann sind wir in Deutschland eine Vorreiterrolle. Das wird nicht immer so gut gesehen und gern gesehen. Du kriegst kein europäisches Spiel, kein FIFA-Spiel, wo ein Schiedsrichter danach hingeht und irgendwas sagt. Das wird da auch gar nicht erlaubt. Und wenn man in die Nachbarländer geht, dann ist dem auch nicht so. Also wir haben da schon eine Vorreiterrolle. Wir fühlen uns da auch wohl damit, weil wir selber auch begleiten und weil wir unsere Schiedsrichter so für mündig halten, was sie alle sind und entscheidungsstark auf dem Feld in großen Stadien, dass sie auch danach Rede und Antwort stehen dürfen. Wir verbieten es nicht, wir supporten sie, wo es geht, und wenn sie am Ende des Tages dorthin gehen, vor Mikrofone oder vor Printmedien und dort ein Statement absetzen zu ihrer Leistung, zu ihrer Entscheidung, dann ist es für uns okay.
Hat für mich tendenziell zugenommen.
Ja.
Ich finde es eher erfrischend. Das
war
das aber nicht von euch angestoßen, habe ich dich richtig verstanden, sondern kam aus der Truppe selbst.
Das ist ja auch so eine Mannschaft, aus Bundesliga-Schiedsrichtern, die nehmen sich ja auch etwas vor. Ja. Und wir bieten den Rahmen. Wir sagen, Mensch, wir supporten euch, wenn ihr da hingehen wollt, wenn ihr was sagen wollt. Ihr könnt es gerne tun. Wir sind transparent an dieser Stelle. Ihr entscheidet mit. Also ich schmeiße niemanden vors Mikrofon oder zerre jemanden vors Mikrofon und sage, du musst jetzt was sagen. Nein, wenn er sich nicht in der Lage fühlt, etwas zu sagen, wenn er keine Lust hat, etwas zu sagen, akzeptiere ich das genauso, wie wenn er sagt, da sage ich jetzt was dazu.
Naja, Alex Feuerhirt wirkt schon manchmal so, als hätte er keine Lust, was zu sagen, wenn er vor der Kamera steht. Aber er tut es natürlich.
Ja, also ich sag mal, manchmal wirst du ja, sind wir ehrlich, du wirst ja nur gefragt, wenn es darum geht, ja, da war ein Fehler.
Genau,
richtig. Könnte man da das jetzt ist zugeben. Ja. Das ist ja immer, du bist ja immer das Gesicht. Ich hab, vorher mal hatten wir ein Gespräch, wo ich sage, du bist immer das Gesicht des Fehlers. Ja. Ja? Also nie das Gesicht der tollsten Entscheidung, weil das ist der Torschütze, der das Siegtorschütze, das ist der Torhüter oder der Stürmer, der Siegtorschütze, der Torhüter, der den entscheidenden Elfmeter hält, der Trainer, der die erfolgreichste Mannschaft trainiert. Das sind die strahlenden Gesichter des Erfolges. Der Schiedsrichter ist per se immer das Gesicht des Fehlers, des Problems. Ja.
Aber er ist schon so ein bisschen euer Spin-Doktor geworden, oder? Die letzten Wochen und Monate, der selbst lange erfolgreich Podcast und Blog betrieben hat, dann auch selbst Schiedsrichter-Ausbilder ist und auch bewährter Beobachter. Und jetzt für euch so ein bisschen die Rolle des Presseoffiziers hört sich schwierig an, aber jemand ist, der halt die Außendarstellung ein Stück weit relativ offensiv bearbeitet, ja, weil er eben oft vor der Kamera steht.
Auch. Ja, ist sein Jobprofil. Also im Sinne von Leiter Kommunikation bei uns in der DFB Schiri GmbH, hat noch zwei andere Kollegen dabei, die Social Media bedienen und Printmedien auch bedienen. Aber ja, Alex hat diese Aufgabe natürlich und ich erwarte das auch von ihm, dass er das dann auch übernimmt. Ja, weil deshalb, wie gesagt, sein Jobprofil mit der Erfahrung einfach auch da aus dem Medienbereich und aber auch aus dem Schiedsrichterbereich. Tut er uns gut an der Stelle. Und vergleichen wir es zu einem Club, zu einer Mannschaft, die haben auch ihre Pressesprecher von daher Verantwortlichkeiten klar geregelt, ja.
Du hast gesagt, Schiedsrichter ist, wenn er nach außen geht, gehen muss, man meist das Gesicht des Fehlers. Du hast dir sicherlich vorgenommen, dass in deiner Ägide, seit du den Job übernommen hast, die Fehler minimiert werden. Wie fällt dir nach einem halben Jahr dein Zwischenfazit da aus?
Ist ja immer die Frage, wie ist das messbar? Ja, wir messen es ja gerne, also wir zumindest als Schiri GmbH, wir messen es natürlich gerne an der Anzahl von VAR-Interventionen. Mhm. Das ist etwas, wo wir sagen, da kann man Zahlen nehmen, die kann man vergleichen. Wir haben, wenn wir heute vergleichen nach Matchday 14, haben wir aktuell laufend 43 VAR-Interventionen. Wenn wir das zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison vergleichen, dann hatten wir damals 66. Das ist also eine signifikante Reduzierung. Dann muss man das noch unterteilen in faktisch und nicht faktisch. Faktisch einfach abseits, ja, nein, Ball innerhalb, außerhalb oder ist das jetzt ein Vergehen innerhalb oder außerhalb des Strafstoßes oder vielleicht die Torlinientechnologie ist es Tor. Ja, das kann ich faktisch messbar, freuen uns ja immer, wenn wir messbare Geschichten haben im Fußball, nachweisen. Und wenn ich das dann so nehme, dann bleiben die Nicht-Faktischen übrig. Und bei den Nicht-Faktischen haben wir auch eine signifikante Reduzierung, auch um die 30%, wo wir sagen, da geht es um klar und offensichtlich. Wir wollen einen Weg mit dem VAR-Eingriff, mit der Eingriffsschwelle, zurück zu klar und offensichtlich. Gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, die natürlich hochemotional begleitet waren, Wembley-Tor, die Hand Gottes von Maradona, wo jeder sagt, ja, ist eigentlich schade, wenn wir das nicht mehr so haben und nicht mehr so diskutieren können, aber das ist klar und offensichtlich. Das sind Dinge, die dürfen so nicht passieren. Die will der neutrale Fußballfan auch die will er auch nicht haben, aus der nahe zurückliegenden Vergangenheit. Letzter Spieltag hat man Spiel Dortmund-Hoffenheim, vermeintlicher Strafstoß an Gerassi, wo man sagt, erster Blick, das ist jetzt aber, das weiß ich nicht. Also zweite Einstellung, wo man sagt, klar und offensichtlich falsch, die Strafstoßentscheidung auf dem Feld, da muss der VAR rein, der muss das drehen und dann gibt's keinen Strafstoß. Das ist wichtig, dann sage ich, da kommen wir in einen Bereich rein, wo wir Fehler dann über diesen VAR reduzieren, wo die Entscheidungsqualität besser wird. Und dann gibt es auch Entscheidungen, die sind halt in einem Toleranzbereich im Regelwerk. Und da ist es wichtig, die Entscheidung auf dem Feld zu treffen. Also ich finde, wir sind in der Entscheidungsqualität besser geworden. Wir haben die Eingriffsschwelle etwas nach oben bringen können, was dem entgegenwirkt, dass Menschen unzufrieden sind mit dem VAR, weil wir ja auch im Austausch sind mit Club-Fan-Foren, wo man sagt, der VAR greift zu oft ein, greift zu viel ein und es dauert zu lang. Das sind so die zwei Dinge, wo wir sagen, an dem können wir arbeiten. Und da wollen wir arbeiten, die Eingriffszeit, die Eingriffsdauer, da müssen wir noch weiter dran arbeiten. Ich denke, da gelingt uns aber auch was, um die Nettospielzeit zu erhöhen und so können wir dem Fußball etwas Gutes tun.
Ist der Toleranzbereich der Feind des VAR? Weil mit dem VAR viele die Hoffnung verknüpft haben, es ist jetzt alles sehr klar und alles richtig oder falsch immer eindeutig zu definieren und die Hoffnung wird natürlich nicht erfüllt, weil plötzlich der Kollege im Keller, wie es so schön heißt, dann auch seinen Toleranzbereich nutzt. Der auf dem Feld hat ihn auch schon genutzt und am Ende hast du dann doch wieder irgendwie eine Entscheidung, die keiner so richtig nachvollziehen kann.
Also diese Hoffnung oder die Erwartungshaltung, die habe ich war damals jetzt nicht verantwortlich, aber ich habe sie auch nirgends gesehen seitens der Schiedsrichter, dass die auf der Reklametafel stand. Also es hieß, jetzt haben wir den VAR und dadurch haben wir keinerlei würde ich sagen, falsche Entscheidungen mehr oder jetzt ist alles schwarz-weiß. Das wird man auch gar nicht hinkriegen, weil das Regelwerk das gar nicht zulässt. Wir werden aber mehr dahin kommen, dass wirklich klar und offensichtlich es nicht mehr zu Fehlentscheidungen kommen wird oder wenn, dann werden sie über den VAR detektiert. Das ist unser Ziel. Wir sind auf einem guten Weg dahin, das erfolgreich zu gestalten oder zumindest in eine erfolgreiche Richtung weiter zu treiben und dem nachzuhalten. Der VAR bietet dennoch, ich sage es eher als Chance, bietet dennoch die Chance, weiterhin emotional über Fußball diskutieren zu können, selbst nach einem erfolgten Spiel und nach potenziellen Eingriffen oder Nicht-Eingriffen. Und das ist, glaube ich,
das ist jetzt sehr positiv ausgedrückt.
Ja, aber das ist... Des VAR. Lasse ich den VAR weg und sage, dann wird man wieder diskutieren. Wir werden immer noch diskutieren. Das bringt der Sport mit sich einfach, dass es mit Emotionen behaftet ist, dass es mit subjektiven Einschätzungen behaftet ist. Wir müssen nur schauen, dass das Team im Stadion ein Team bildet mit dem VAR in Köln, dass die idealerweise auf der gleichen Entscheidungswellenlänge liegen. Und das, da arbeiten wir dran.
Aber ist nicht das tatsächlich ein, ich will es fast Kardinalsfehler nennen, weil eigentlich sollten die doch nicht auf der gleichen Entscheidungsebene liegen, sondern eigentlich sollte doch das Team auf dem Platz die Entscheidung vorgeben. Ich habe oftmals den Eindruck, dass genau das eben nicht passiert.
Na, da ist es falsch rübergekommen. Also, in der kausalen Kette gilt zuerst mal mein Spiel, meine Entscheidung beim Schiedsrichter. Da wollen wir hin, da sind wir auf dem Weg, dass die Schiedsrichter deutlich mehr Entscheidungen auf dem Feld treffen, eigenverantwortlich treffen. Mit der Herangehensweise weniger ist mehr. Es kann mal zu einem Körperkontakt kommen. Du musst nicht alles, was dann da hinfällt, tatsächlich ist dann ein Strafstoß oder sonst irgendwas, sondern er gibt die Richtung vor. Und jetzt kommt die Eingriffsschwelle, wenn nur klar und offensichtlich, wirklich klar und offensichtlich, also Sofa-Haltung, du haust schon aus dem Sofa raus und sagst, das kann doch nicht stehen bleiben, dann ist eher tendenziell klar und offensichtlich, wie wenn du jetzt nach der sechsten Zeitlupe immer noch sagst, oh ja, das könnte man aber auch anders machen oder anders sehen, dann ist es immer klar und offensichtlich, dann gehört es weg, dann gehört der VAR nicht rein in die Situation. Und das meine ich mit Wellenlänge liegen, sodass wir ein gleiches Verständnis haben von Eingriffsschwelle, da gehe ich rein oder da gehe ich nicht rein. Aber du hast schon recht. Der Fokus liegt auf dem Entscheider auf dem Fußballplatz, nicht im Sinne von, ich entscheide jetzt nichts und jetzt warten wir mal, was der Mensch in Köln sagt.
Insofern war vielleicht der Elfmeter für den VfB in Heidenheim ein Positivbeispiel. Ja, denn da blieb die Entscheidung stehen des Teams oder des leitenden Schiedsrichters auf dem Platz und dass der VAR eingegriffen hätte. Wir haben auch leidenschaftlich darüber diskutiert in unserer letzten Podcast-Folge und ich habe die Meinung vertreten, mir hätte es nicht gereicht. Als Schiedsrichter auf dem Feld.
Aber ich muss es akzeptieren.
Ja, also natürlich.
Im Sinne von, ich bin ja nicht der Hauptprotagonist als VAR, sondern der Schiedsrichter ist der Hauptprotagonist. Und wenn der Meinung ist, diese Entscheidung passt jetzt zum Spiel und passt innerhalb dieses Regelwerks rein für sich, dann ist sein Spiel seine Entscheidung. Und dann kann ich als VAR, wenn es nicht klar und offensichtlich falsch ist, eigentlich nur sagen, okay, kann man so machen, supporte ich, passt.
Insofern ist es tatsächlich eine positive Entwicklung, auch wenn sie für manchen vielleicht minimal erscheint, aber in den letzten Jahren hatte ich jetzt, aber mit wahrscheinlich nicht alleine, ganz oft das Gefühl, ey, die Jungs, die da auf dem Platz stehen, beziehungsweise an der Linie, die entscheiden noch gar nicht mehr, sondern die lassen viele Dinge einfach laufen, bis irgendwie der Pieps im Ohr kommt oder das Handgelenk vibriert oder was auch immer, um dann halt sich selbst so ein Stück weit aus der Verantwortung zu ziehen. Also auch irgendwo hat die Art und Weise, wie das Thema VAR gehandhabt wurde, hat die Autorität der Teams beschädigt, der Schiedsrichterteams. So kam es zumindest für mich rüber. Ja, und entweder haben die das zugelassen oder ja, sich das gerne auch angenommen irgendwo und nur ganz, ganz wenige.
Ja.
Dennis Eitekin ist ein Beispiel, aber auch Svenja Blonski ist mir da oft positiv aufgefallen. Die haben sich davon so ein bisschen emanzipieren können, weil sie klipp und klar auch durch ihre ganzen, durch ihren Habitus, durch ihr Auftreten kommuniziert haben, ich brauche jetzt hier keinen Support, sondern ich ziehe das so durch, ich habe das so gesehen, so entschieden und dabei bleibt es. Ja. Ja. Außer es ist wirklich so gravierend falsch gewesen, dass sie mich rausgerufen haben, aber eher selten vorgekommen bei diesen beiden Protagonisten.
Genau. Aber das ist so, da wollen wir hin. Das ist die Vision, das ist die Strategie, zu sagen, nimm den VAR wirklich nur. Boah, und das kann mal passieren, das weiß ich selber aus eigener Erfahrung, da liegst du mal total daneben. Also klar daneben und dann bist du froh, du hast jemand, der dreht das Ding und sagt, guck dir das nochmal an. Boah, alle Indizien sprechen da dagegen, dass das jetzt weitergehen könnte, wie du entschieden hast. Und dann ist es okay, dann lässt du die Stärke, die Persönlichkeit auf dem Feld und das ist gut.
Sollte er dennoch vielleicht bei strittigen Gelb-Rot-Entscheidungen eingreifen dürfen? Stichwort Karasor, Wolfsburg, noch gar nicht so lange her.
Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist eine sicherlich eine Entscheidung, die aufgrund von einem Wahrnehmungsfehler leider über den VAR und das VAR-Protokoll, also den Beipackzettel, was darfst du nicht, in diesem Zusammenhang stehen bleiben musste, so als Fehler und dann auch ausgehalten werden musste. Das ist ein Risiko, wenn du natürlich einen Beipackzettel hast. Das ist aber auch eine Chance. Und jetzt ist die Frage, wie könnte man, weil du fragst, sollte man nicht? Ja, sind wir der gleichen Meinung? Und haben das dann auch eingegeben in Richtung FIFA, IFAB, die Anfang Dezember da mal getagt haben, um die Agenda festzuschreiben für die IFAB-Sitzung im März nächsten Jahres. Ob das jetzt auf der Agenda gelandet ist, weiß ich nicht. Aber sag mal, unser Zutun war, bei spielentscheidenden Situationen einer gelb-roten Karte, wenn ein absoluter Wahrnehmungsfehler da ist, sollte aus unserer Sicht die Möglichkeit bestehen, als VAR da reinzugehen. Momentan ist es nicht erlaubt, das ist einfach in der Betriebsanleitung, ist das ausgeklammert, darfst du nicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir müssen natürlich aufpassen und es kann durchaus mal vorkommen, dass eine erste gelbe Karte im Spiel vielleicht auch nicht immer so, idealerweise ist es immer hundertprozentig, aber vielleicht ist da auch mal ein Fehler da, eine gelbe Karte verzeiht man dann eher. Ja, aber in der Fortfolge, die zweite gelbe Karte könnte gelb-rot sein. Also was machen wir dann mit der ersten? Drehen wir die dann auch oder heißt es jetzt zukünftig, alle gelben Karten zu checken, dann wird man nicht mehr fertig. Also man muss immer so abwägen, was ist gut, wie sind die Begleitumstände, was dürfen wir, was tut dem Fußball etwas Gutes und was ist vielleicht ein bisschen too much. Aber unser Zutun war, die Szene weiterzugeben, einzugeben und zu sagen, das ist ein Beispiel, ich glaube, für den Fußball auch gut, wenn so etwas nicht stehen
bleibt. Man müsste ja eine Unterscheidung treffen. Also du musst klipp und klar sagen, ich kann nicht anfangen, jede gelbe Karte zu kontrollieren. Ja. Aber wenn eben sowas Drastisches sich bahnbricht, dann muss ich irgendwie
Genau, also wenn ein offensichtlicher Wahrnehmungsfehler vorliegt, der zu dieser Folge führt, dann da reinzugreifen. Das ist unser Credo, ja. Aber ob dem gefolgt wird, keine Ahnung. Ja, wir können es ja nur eingeben. Das ist unser
IFAB ist International Football Association Board, right? Ja, und die machen das Regelwerk FIFA-weit, richtig?
Weltweit, ja.
Weltweit und FIFA-weit ist ein Unterschied, glaube ich.
Nein. FIFA ist nur der eigentlich fußballerische Dachverband. Das IFAB ist diese unabhängige Instanz.
Auch wenn es diese Toleranzbereiche geben wird, Ermessensspielräume weiterhin geben wird, manchmal hat man das Gefühl, Entscheidungen in ihrer Vielfalt bei gleichen, ähnlichen Vergehen geht raus aus diesem Korridor. Was habt ihr unternommen? Was unternehmt ihr weiter? Dass, zum Beispiel Handspiel ist so eine unendliche Geschichte, dass trotzdem irgendwann vielleicht nicht schwarz und weiß, aber dass ein bestimmter Korridor gilt, wo sich dann auch Menschen, Spieler, Fans und so weiter darauf verlassen können.
Ja.
In diesem Bereich wird so oder so entschieden.
Die unterschiedliche Bewertung vor allem aufhört. Ja, ich habe am Wochenende, vielleicht als Beispiel, ich habe am Wochenende das Spiel gesehen, VfB Stuttgart 2 gegen Borussia Dortmund 2. Da wurde eine und dieselbe Szene, nämlich ein potenzielles Handspiel eines Spielers, der jeweils einen langen Ball abgefangen hat, in dem er reingesprungen ist, sich breit gemacht hat und der Ball ist dann hier oben quasi zwischen dieser Kuhle zwischen Brust und Schulter irgendwo da, ja.
Und jetzt einmal sprechen wir von Achselhöhle.
T-Shirt-Linie, was weiß ich. Ja. Also einmal gegen den VfB hat er entschieden, ist Handspiel und 15 Minuten später auf der anderen Seite identische Szene. Ja. Ein Dortmunder Spieler hat einen ähnlichen Ball auch so abgefangen, da hat es laufen lassen. Ja. Und das, dann stehst du halt da draußen und denkst so, Moment, ja, und dann hat er jedes Team, auch in der dritten Liga, und mittlerweile natürlich Videoanalysten, die da unten hocken, die da alle komplett freidrehen. Moment mal, kann ich denn machen? Der vierte Schiedsrichter steht in der Mitte, wie in so einem Boxring. Ja, also das ist einfach dann ein ganz klassisches Beispiel dafür gewesen, wie ein und dasselbe zweimal innerhalb kürzester Zeit unterschiedlich ausgelegt wurde. Und das ist halt ein Zustand, der ja keinem weiterhilft irgendwo. Ja, dem Schiedsrichter nicht, den Leuten, die draußen hocken nicht und natürlich den Teams auch nicht.
Ja, klar. So, und jetzt, wie machen wir's?
Zum Glück sind wir ja nicht Geschäftsführer der deutschen
Schiedsrichter. Ihr seid ja Fußballfans. Ihr habt doch alle Ideen, wie jetzt das Handspiel viel, viel einfacher geregelt werden könnte.
Meine Idee, ich weiß nicht, das ist nicht meine, die glaube ich, die ist schon ein paar Mal sicherlich vorgebracht worden, ist halt eine klassische Schwarz-Weiß-Regelung. Ja? Und entweder ich definiere einen Körperbereich, Und wenn der Ball diesen Körperbereich berührt, dann ist es einfach ein Handspiel. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Und oftmals, das ist, gebt ihr ja selber auch zu, habt ihr in den letzten Jahren an diesem Thema Modifizierung vorgenommen. Ja, was ist Handspiel? Wie ist, was ist jetzt absichtliche Verbreiterung der Körperfläche? Die Spieler und die Trainer berichten uns regelmäßig von Schulungen, die ihr gebt vor der Saison, die stattfinden, und sagen dann nach einem Drittel der Saison auch wieder, eigentlich ist es nicht mehr das, was gerade gepfiffen wird, was am Anfang vor 3 Monaten noch uns geteacht wurde. Also irgendwo, ja. Es ist ein so breites Feld, dass es sehr, sehr schwierig ist, ja. Aber ich glaube, Schwarz-Weiß wäre ein guter Ansatz in dieser Thematik.
Welcher Ansatz? Schwarz-Weiß?
Nee, super, richtig.
Ich hab mein Ziel erreicht, ja. Passt doch wunderbar.
Nee, weil Schwarz-Weiß ist ja dann schwierig, wenn der Arm komplett am Körper ist und der springt dahin, seitlich oder von hinten oder was weiß ich was, dann hättest du bei der Schwarz-Weiß-Lösung ja dann immer ein Handspiel.
So richtig, aber dann kann ich ja damit leben. Weiß er vorne rein, jeder.
Ja. Also gibt es in anderen Sportarten auch?
Knotest du die Langarm-Trikots an und knotest sie vorne zusammen?
Strafecke. Du musst immer aufpassen, dass dir keiner an die Füße schießt. Ja. Ja? Da wird Schwarz-Weiß gelebt, im Sinne von Schwarz-Weiß. Also es gibt Sportarten, da wird es so gelebt. Das Handspiel, das, by the way, wir Schiedsrichter nur umsetzen, nicht? Wir versuchen das sinnvollerweise in diesem Toleranzbereich einzusortieren und natürlich auch umzusetzen. Das wird natürlich immer... Du hast immer Orientierungsszenen, und das ist das Mittel der Wahl. Wie machen wir die Schiedsrichter besser und wie schaffen wir Konformität, indem wir Orientierungsszenen nehmen, sie einsortieren und sagen, das ist jetzt eine Szene für uns aus den und den Attributen heraus, das ist Handspiel, und das natürlich vermitteln an die Clubs, und das ist jetzt eine Szene, das ist kein Handspiel. Da gibt's einen Korridor, da gibt's nie eine Linie, wie bei vielen anderen Dingen auch, und da wird's immer Diskussionen geben, selbst mit und ohne VAR. Selber erlebt in der dritten Liga, und ja, das ist das Gemeine, du halt Schiedsrichter hast in dieser Liga keine Bilder, die anderen haben die Bilder, mit denen musst du leben.
Die draußen sitzen, haben die Bilder.
Ja, ich meine, die da sitzen, haben die Bilder. Du hast die Bilder. Das ist halt so, das ist so geworden. Mit dem Handspiel selber bin ich auch nicht in Summe glücklich, aber dieser Kardinalsweg, deshalb habe ich das so gefragt, ja, wo so eine Schwarz-Weiß, der andere sagt, nee, was Schwarz-Weiß will ich auch nicht, dieser Kardinalsweg, diese Kardinalslösung, die hat noch keiner aufs Papier gebracht, zu sagen, jetzt machen wir's so. Wenn jetzt das IFAB und auch da, die sind wieder diejenigen, die da den Weg vorangehen müssen. Wenn die jetzt sagen, also wir wollen weltweit die Schwarz-Weiß-Regelung, dann sind wir diejenigen, die das umsetzen. Und dann gilt's ja auch wieder zu sagen, ja, hat der den jetzt tatsächlich am Arm berührt? Also ging der Ball an den Arm oder ging der vielleicht an die Brust? Da musst du gucken, dass du die richtige Kameraeinstellung hast. Bei dem, wo keine Kameras da sind, musst du sagen, okay, Wahrnehmung, ich habe so gesehen und habe so nicht gesehen, und vielleicht komme ich dann auch wieder zu dem Ergebnis, zwei scheinbar gleiche Situationen unterschiedlich zu sanktionieren. Also von daher ergebnisoffen, hochspannend die Diskussion, die macht ja den Fußball auch aus, und Handspiel ist sicherlich eines. Ich kann das aus dem Auge des Betrachters in dem Stadion nachvollziehen, zu sagen, ich sitze da oben auf den Rängen und oh Leute, ich weiß jetzt gerade auch nicht, und wir haben es probiert, was machen wir, weil du auch gefragt hast, Anfang der Saison mal ein Erklärvideo gemacht, verschickt, weil die ersten 2 Spieltage hat mit dem Handspiel nicht ganz so geklappt, aus unserer Sicht. Momentan, wenn ich die erste und zweite Liga betrachte, auch da wieder ein schwäbischer Ansatz, sind wir gar nicht so schlecht in dem Korridor, wie wir unterwegs sind. Aber auch da gibt's punktuell Ausreißer, wo du sagst, oh ja.
Du hast vorhin den Couch-Moment angesprochen, der manchmal so den ersten Impuls liefert. Ja. Wie war denn dein Couch-Moment, als Kollege Cucurella im Viertelfinale Deutschland gegen Spanien den Ball und das für jeden ersichtlich an die Hand bekommen hat?
Das kann ich gar nicht mit der Couch beurteilen, weil da saß ich tatsächlich nicht auf der Couch, sondern war im Stadion. Ja. Spannend. Also für mich war es Handspiel. Und für mich ist es nach wie vor ein Handspiel. Er bewegt seinen Arm da rein in die Flugbahn des Balles, macht es offensichtlich, vergrößert die Trefferfläche an der Stelle.
Hat es dich als Schiedsrichter, Ex-Schiedsrichter oder Verantwortlicher für Schiedsrichter geärgert, dass in dem Fall damals zumindest die Option nicht genutzt wurde, rauszugehen und sich das anzuschauen?
Ich bin weit weg von Ärgern. Also solche Dinge ärgern mich nicht, sondern die beschäftigen mich im Sinne von, wie könnte ich es besser machen? Ja, und da hat mich nur gewundert, dass da in dem Falle dem Schiedsrichter nicht nochmal gesagt wurde, helfend, du, ich bin da anderer Meinung und ich kenne den Funkverkehr leider nicht, ich bin da anderer Meinung, guck dir das nochmal an. Ja, also erstmal Beschreibung der Szene, wenn man den Anthony Taylor dort gesehen hat und körpersprachlich gedeutet hat, dann hat er den Arm angelegt und deutet so mit der freien Hand dahin und sagt, eigentlich signalisiert er, der hat einen angelegten Arm. Das stimmt ja nicht, die Wahrnehmung. Wenn er das kundtut in Richtung VHC, dann sagt er, Moment, da ist kein angelegter Arm. Und das Zweite ist, dass der da nochmal gesagt hat, nee, der trifft den jetzt gar nicht am Arm. Und selbst diese Informationen müssten dem VAR dann reichen, zu sagen, jetzt zeige ich dir Bilder, geh raus, guck dir das an. Wenn du dann am Ende des Tages bei der Entscheidung bleibst, bei der Feldentscheidung, dein Spiel, deine Entscheidung.
Aber
ich kann da nur sagen, deine Wahrnehmung, die du mir gerade schilderst, stimmt nicht mit den Bildern überein, die wir haben. Und das ist der entscheidende Moment. Deshalb nicht geärgert, sondern mich triggert immer an, was kann ich tun, um für den Schiedsrichter danach im nächsten Spiel wieder das Optimum an Performance in dem Zusammenspiel Feldentscheidung mit VAR-Unterstützung gegebenenfalls zu bringen.
Ich meine, auch nach 7 Jahren jetzt in Deutschland mit dem VAR geht es ja immer noch um Akzeptanz dieses Instruments. Und ich finde halt, solche Situationen verleiten dann natürlich Leute oder sind Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, was wollen wir eigentlich mit diesem Quatsch? Ja. Weil die sagen, also wenn dann in so einer Situation auch nicht mal genutzt wird, dann brauche ich ihn auch gar nicht mehr.
Ja, aber zum Thema Akzeptanz, also sag mal, wir reden ja mit Sportdirektoren, mit Managern, mit Bund Deutscher Fußballlehrer, also mit Profitrainern, DFB-Präsidium, DFL-Präsidium, Fans. Und auch das ist hochspannend. Da gibt's ja das Thema unsere Kurve und die haben ja da gerade ein Papier auf die Reise geschickt, wo es unter anderem zu verschiedenen Dingen, aber hauptsächlich zum VAR, eine Meinungsabfrage gilt in den Fanclubs, wo ganz links in der Leitplanke VAR komplett abschaffen, ganz rechts, wo man sagt, ja, und da müssen wir doch ein Challenge-System machen oder sowas, wo dann spannende Erkenntnisse bis dato uns mal zugekommen lassen wurden, im Sinne von, naja, so viel sind wir gar nicht, die den VAR gänzlich abschaffen wollen. Und das erlebst du, egal wo du bist. Die einen sagen, nee, das meiste, was uns stört an dem Thema VAR, ist, dass er zu oft eingreift. Ja, in Szenen, wo er sagt, da hat er eigentlich nichts zu suchen, arbeiten wir dran. Das Zweite ist, das dauert zu lang. Ja, unter anderem bei faktischen Dingen, abseits, wenn es knapp ist, mit Linie, auch da arbeitet man dran. Da kommt dieses Thema halbautomatische Abseitslinie, SAOT genannt, Semi-Automated Offside Technology. Das wird kommen ab der neuen Saison. Das heißt, das, was wir von der Euro kennen, was wir von der Champions League kennen, Halbautomatik, viel schnellere Entscheidungen zum Thema Abseits. Jo, also man versucht schon auch Dinge zu verbessern. Natürlich einzahlen in die Akzeptanz. Wirst du es jemals akzeptieren können? Nein, genauso wenig, wie du die Schiedsrichterentscheidung auf der Welt immer akzeptierst.
Kommen auch die Challenge-Szenen, wie man sie aus der NFL kennt, kommt das auch?
Weiß ich nicht. Also wir werden sie, also wo es eine Pilotfreigabe seitens der FIFA, des IFAB gibt, ist natürlich für Ligen, in denen es noch kein professionelles VAC gibt. Ja. Und ob das IFAB und die FIFA die Tür aufmachen für eine Ablösung, du kannst wählen zwischen einem professionellen VAC, wie wir es jetzt haben in Köln, oder einem Challenge-System vor Ort oder vielleicht einer Kombination, das muss das IFAB und die FIFA zuerst mal entscheiden, werden sie wahrscheinlich im März tun. Tendenziell gehe ich momentan davon aus dem Austausch vieler Experten diesbezüglich, auch international, dass die FIFA das nicht erlauben wird, eine Kombination zu machen. Und du dich dann am Ende des Tages vielleicht entscheiden müsstest, zu sagen, ich mache ein Challenge-System, wenn sie es freigeben für Profiligen. Ja, aber, und dann die zweite Instanz wären die Vertreter der Clubs, das heißt im Zuge der DFL-Community, die 36 Profi-Club-Vertreter, die dann sagen, wollen wir das oder wollen wir das? Jetzt fragst du mich nach positiv oder nach Pro und Contra und da sage ich, kommend von mittlerweile mal, naja, ich kann das ganz emotionslos begleiten, weil ich in der kausalen Kette weiß, wer muss alles noch entscheiden bis dahin, bis wir es gegebenenfalls umsetzen. Wir werden dann vermutlich, und das muss man halt auch beleuchten, so ein Challenge-System haben, mit der gleichen Erwartungshaltung wie der VAR grundsätzlich. Es gibt keine falschen Entscheidungen mehr, aber es kann sein, dass der Trainer eine Challenge nimmt und der Schiedsrichter sich die Szene anschaut und sagt, nö, für mich ist es eben kein Strafstoß. Und der Trainer sagt, für mich ist es Strafstoß. Also die subjektive Einordnung und Wahrnehmung anhand der Regeln im Toleranzbereich wird man trotzdem haben. Und das nächste ist, so eine Wir werden Spiele haben, wo wir vielleicht derzeit keine VAR-Intervention haben oder hätten, wo aber der Trainer sagt, will ich sehen. Und jetzt kommen wir zum taktischen Mittel, aber eher nach hinten raus, um so ein bisschen den Druck zu nehmen, um den Lauf zu brechen von Mannschaften. Da müssen wir halt auch drauf schauen. Ja, oder du hast, na, diskutieren wir in der Anzahl. Wie viel hast du pro Halbzeit? 2 oder 4 oder, und du, ja, du kriegst es wieder. Auch da andere Sportarten, ein toller Vergleich. Und wenn du 2 hast und die sind weg, deine Joker sind alle weg und jetzt kommt in der 89. Minute kommt was, was sagst du dann? Pech gehabt? Spielentscheidende Situation? Oder sagst du, ja, das ist aber ja den Fehler, ja, ist ein Fehler passiert. Was machen wir jetzt? Ja, ja, diskutieren wir, dann fangen wir die Diskussion an. Wir brauchen 3 Challenges. Ja, also ja. Das ist, es hört nicht auf, die Diskussion. Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, boah, überwiegt, ich arbeite lieber mit dem Tool, das ich jetzt gerade habe, das ist das VAC. Und versuche dort in Richtung klaren offensichtlich mit meinen Jungs dran zu arbeiten und finde das einen viel besseren Weg als die Challenge. Auch wenn man Trainer fragt, auch die Trainer sind nicht hundertprozentig davon überzeugt, weil ja dann ein Stück weit auch Verantwortung auf sie übertragen wird diesbezüglich.
Also ich finde diesen taktischen Aspekt total interessant bei diesen Challenges, weil wir haben in Stuttgart einen Volleyball-Bundesligisten, Champions-League-Club, ja. Und dort wird es ja auch eingesetzt, das Mittel. Und da habe ich es jetzt schon ganz oft erlebt, der Trainer, der hat halt noch 2 Challenges übrig, der Gegner hat gerade einen Lauf, dann nimmt er die Challenge, obwohl es die ganze Halle sieht, der Ball war klar im Aus. Er nimmt aber die Challenge, ruft seine Mannschaft zusammen, die machen nochmal quasi eine zusätzliche Auszeit, der Lauf des Gegners ist gebrochen und der guckt nicht mal auf den Bildschirm, auf die Leinwand, ob es jetzt drin oder draußen, weil er ja schon weiß.
Es wird zum taktischen Mittel. Das ist in USA ja genauso. Da gibt's ja sogar die Auszeiten und on top noch die Challenges. Selbst da nutzen es die Coaches logischerweise.
Genau.
Das ist schon so. Stichwort sehen wollen, Stichwort Akzeptanz erhöhen. Wann werden die Zuschauer im Stadion besser in diese Entscheidungsfindung mit reingenommen über Bilder? Ja, also ist das was sie ja selbst entscheiden können oder braucht es auch wieder das IFAB, wenn man sagt, hey, dieser Prozess, der da abläuft, der im Fernsehen zum Teil ja schon sichtbar ist, aber für die Leute im Stadion nicht, ja, die dann da sitzen, auf eine Anzeigetafel schauen, da ist dann schwarz-weiß, XY wird geprüft, Entscheidung ja, nein, so, das ist alles, was die bekommen. Außer sie haben natürlich Smartphone offen, was die meisten machen und dann nebenher im Stadion, wenn die Verbindung es zulässt, kurz den Streaming-Anbieter ihrer Wahl aufrufen und dort die Szene sehen. Aber das wäre ja auch ein relativ simples Mittel, Transparenz einfach zu schaffen oder zumindest die Leute mitzunehmen.
Ja.
Ist das was ihr selbst entscheiden könnt? Und wenn ja, warum ist noch nicht entschieden,
dass es kommt? Also wir können es einfach nicht selber entscheiden. 36 Profiklubs sind da, weil sie sind der Veranstalter. Wir können.
Aber es wäre jetzt nicht, was die IFAB machen müsste sondern es könnte in der DFL entschieden werden.
Die Freigabe ist da, das könnte man tun, das könnte man machen. Da gibt's verschiedene Muster, auch wieder andere Ligen, andere Länder, Nationen angeschaut. Major League Soccer macht ein Announcement, ein Referee Announcement. Der Schiedsrichter geht her, ähnlich wie im American Football.
Genau.
Da arbeiten wir gerade intensiv dran.
Das wurde auch schon getestet bei Großturnieren oder
Ja, das wurde schon getestet. Wir sind gerade auch dabei, das einfach ein Stück weit zu trainieren, um vorbereitet zu sein. Ob es dann kommt, entscheidet am Ende des Tages die DFL. Und wann das kommt, dass wir das vielleicht auch in dieser Saison schon sehen könnten. Möglich. Aber da braucht es vorher noch eine Entscheidung. Aber nicht von uns, sondern von den DFL-Clubs. So, das Zweite ist Videowürfel. Natürlich, klar, würdest du gerne zeitnah, idealerweise, wenn dann so eine Entscheidung getroffen wurde, auch gleich sehen wollen, auf Basis dieser Bilder ist das entschieden worden oder auch nicht. Ja, sorgt auch für Emotionen. Du hast unterschiedliches Klientel in den Stadien. Die einen, denen ist egal, ob was gesagt wird, ob was gezeigt wird, die wollen das gar nicht grundsätzlich. Und die anderen sagen, das ist ja hochinteressant, spannend, jetzt weiß ich mehr. Ja, du hast alles, du musst alle bedienen.
Logisch.
Du musst aber auf jeden Fall dafür sorgen, auch im Sinne Transparenz, gebe ich dir recht, Menschen abzuholen im Stadion, die dafür Geld bezahlen, an dem Event teilzuhaben. Auch die, sagen wir, auf dem Sofa zu Hause sitzen, zahlen auch Geld dafür. Aber die haben ein deutlich größeres Angebot, weil sie diese Bilder nachverfolgen können gleichzeitig. Und dann musst du einen organisatorischen Aufwand betreiben, wenn du Bilder zeigst. Erstmal muss die Technik da sein, in allen Stadien idealerweise, obwohl auch da, es gibt andere Länder, Manchester United wird sich niemals von ihrer Pixeltafel trennen und eine Videoleinwand da installieren, wahrscheinlich jetzt gerade, auch wenn in England Dinge gezeigt werden, ab und zu mal. Und dann brauchst du wieder einen zusätzlichen Menschen, vermutlich der zeitnah diese Bilder einspielt auf dem Videowürfel, weil das ist nicht unsere Hoheit, das macht die Stadionregie. Ja, der eine macht's, verzögert. Und sind wir ehrlich, wenn du 3 Minuten, 2 Minuten nach einer Entscheidung, eine gefühlte Ewigkeit im Stadion, dann diese Bilder siehst, dann denkst du, ja Leute, ich weiß gar nicht mehr, was vor 2, 3 Minuten war. Also ist auch blöd. Es muss zeitnah erfolgen, es muss richtig erfolgen, dass es ein Mittel zur Wahl sein kann. Ja, das, da diskutieren wir regelmäßig in der Kommission Fußball darüber, aber auch das bedarf der Zustimmung der DFL-Clubs, so etwas zu machen.
Und die steht aus. Ist es überhaupt schon in der Diskussion? Also,
ja, das wurde schon diskutiert. Und vielleicht muss man mal einen Schritt 1 machen, vielleicht folgt dann ein Schritt 2 und sagen, was tut dem Thema Transparenz, Abholung der Zuschauer im Stadion gut?
Das kann ich sagen, da bräuchte man noch einen. Wie viel sind denn bisher schon für das Schiedsrichterwesen an so einem Bundesligaspieltag oder an einem Spiel im Einsatz?
Ja,
das ist ja schon eine ganze Menge
da. Ja, das ist eine ganze Menge. Wenn wir jetzt mal nehmen, wir haben das Schiedsrichterteam mit dem 4. Offiziellen, 4 im Stadion, wir haben 2, also ein VAR und ein AFA in Köln sitzend, dann haben wir den in der Bundesliga 2 Operatoren mit an der Bench pro Spiel, das heißt allein schon dieses Team sind 8, dann haben wir in Teilen einen Video Assistant Coach, wir haben jetzt muss ich in Vollzeit rechnen. Wir haben einen Beobachter im Stadion, also wir haben 9. Dann haben wir noch einen Coach, der so einen Schiedsrichter nachbegleitet, um dann die Optimierungsansätze zu haben und den besser zu machen. Das heißt, wir haben 10 und jetzt kommen in Teilen da dazu ein VA-Coach, wir haben uns als sportliche Leitung. Also wir sind, wenn ich es in Vollzeit rechne, pro Spiel runterbreche, ein Bundesligaspiel, kannst du sagen, pro Spiel circa 11. Köpfe, die sich da aufteilen. 11 Köpfe mal 9 Spiele, also 99, ich sag mal knapp 100 Menschen an einem Bundesligaspieltag im Einsatz, Schiedsrichter und rund um die Schiedsrichter.
Die dritte Mannschaft.
Ja.
Die dritte Mannschaft.
Ja. 12. Mann, dritte Mannschaft.
Ja.
Und du hast es schon angesprochen, gerade Coaches gibt's, die nachbereiten. Das gehört ja zu diesem Thema, auch die Entscheidungen konsistenter zu machen, konsequenter zu machen, diese Korridore einzuhalten.
Ja.
Passiert es schon während dem Spieltag oder ist es dann immer quasi Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wenn die Schiedsrichter nicht international im Einsatz sind?
Nein. Also ich beginne mal den Freitagnachmittag als unsere Woche, wo es dann wirklich intensiv startet in der Nachbereitung und dann gleichzeitig wieder die Vorbereitung für den nächsten Spieltag ist. Wir haben freitags die Spiele, 2. Liga, 3. Liga auch, aber ich nehme jetzt mal nur, ich nehme alle, 3. Liga, 2. Liga, 1. Liga. Da stecken wir Freitag nachts nach dem ersten Bundesligaspiel am Freitagabend schon mal kurz per Teams die Köpfe zusammen. Und wenn es Szenen gab, die wir für die Aktiven, die dann Samstag und Sonntag im Einsatz sind, nutzen können, um sie zu supporten, um zu bestätigen in dem Korridor oder vielleicht auch zu sagen, nee, das ist nicht so, macht es anders. Wenn ihr die Szene habt am Samstag und Sonntag, stecken wir am Samstagmorgen um 9 schon unsere Köpfe zusammen in den sportlich Verantwortlichen. Geben dann gegebenenfalls eine Playlist raus an die Aktiven, sodass die dann auch im Stadion gewappnet sind, wenn sie angesprochen werden von Clubverantwortlichen, von Medienvertretern, was war denn das gestern Abend, wenn das heute passiert, wie wird man denn heute entscheiden? Da haben wir mal einen Anhaltspunkt. Das wollen wir natürlich auch idealerweise noch dem einen oder anderen Club auch mitgeben oder vielleicht auch den Medienvertretern, wenn es mal was Größeres ist. Deshalb Erklärvideo Handspiel.
Also Playlist bedeutet nicht irgendeine Panflötenmelodie zum Runterkommen, sondern Spielszenen.
Natürlich auch, ja. Für uns ist die Playlist tatsächlich eine Videosequenz in Programmkamera oder VHC-Output, wo mit Kommentaren von uns dann textlich hinterlegt ist in Form von, das war gut, weil immer Argumente dabei. Dann am Samstag nach dem Nachmittagsspieltag, am Samstagabend ist nochmal Spieltagskonferenz und dann für die Schiedsrichter am Sonntag. Und dann am Montagmorgen die etwas größere, wo wir die Dinge nachbereiten, wo wir eine größere Playlist auch rausgeben im Sinne der Konformität. Und unter der Woche erfolgen Stützpunkte national, wo wir Schiedsrichter zusammenholen, Präsenz Campus Frankfurt oder Hybride, um gewisse Schwerpunkte auch nochmal zu besprechen, nachzuhalten, Kapitänsregelungen, Strafstoßentscheidungen, Handspielentscheidungen. Dann sind immer mal wieder ganz viele Lehrgänge dazwischen, Sommertrainingslager, Wintertrainingslager, Medienvertreter, Clubschulungen abholen. Also die Woche ist voll, das ist brutal. Ja. Man arbeitet dann im Austausch mit Trainern, mit Clubverantwortlichen. Also das gehört dazu alles.
Ja, aber dann wird es doch höchste Zeit für den Profi-Schiedsrichter. Ich meine, das
kannst du doch so ein... Das habe ich gewartet, so vielen Dank Pensum, für die Steinverladung.
So ein Pensum, ja, klar, kannst du doch eigentlich nicht mehr von Amateuren machen.
Was erwartest du von einem Profi-Schiedsrichter?
Ich erwarte von einem Profi-Schiedsrichter erstmal, dass er sich nichts anderem widmet als dem Thema Schiedsrichterei.
Okay. In der Fortfolge?
Ich erwarte, dass er sehr regelmäßig Trainings absolviert, ja, mhm, Weiterentwicklung annimmt, bei sich selber forciert durch entsprechende Maßnahmen, viele hast du gerade beschrieben.
Ja.
Und ich erwarte insbesondere, dass man ein Spiel, ein Profisport, der Milliarden umsetzt, dann halt nicht mehr von formal gesehen Amateuren leiten lässt. Ja, und das schon vielleicht argumentativ auch ganz viel im Vorfeld wegnimmt, was aktuell noch da ist, was auch an Stammtischen benutzt wird, was einfach der Gesamtgemengelage nicht zuträglich ist, dass immer wieder beim Anfang der Sendung, bei Akzeptanz in die Breite bekommen für die Aufgabe, die ihr übernimmt.
Es ist löblich, dass du so ausholst. Ich glaube, man könnte es viel einfacher sagen, in der Erwartungshaltung an einen Profi-Schiedsrichter ist, dass er besser pfeift.
Das ist die logische Konsequenz.
Also das ist die Umgangssprachlichkeit, die Erwartungshaltung. Ja. Was sage ich, was würdest du sagen, wenn ich dir aufgrund einer Erhebung der ersten und zweiten Liga sage, das sind eigentlich alle schon Profis. Also die konzentrieren sich zu 80, 90, zu 100% auf die Schiedsrichterei.
Das geht ja auch gar nicht mehr anders.
So ist es.
Das geht ja auch gar nicht mehr anders.
Das heißt, die kriegen Trainingsempfehlungen, die kriegen eine Trainingssteuerung, die müssen ihre Trainingswerte bei uns auch hinterlegen. Die kriegen Playlists, die kriegen Abfragen, indem sie tatsächlich das auch bedienen
aber
müssen.
Aber trotzdem geht heißt alles. Dann noch, am Wochenende pfeift der Polizist und der Buchhalter der Aushilfs-DJ, Zahnarzt, was auch immer.
Weil es das Berufsbild Schiedsrichter nicht gibt, das ist eines. Und?
Dann schafft's.
Nee, das ist nicht ganz so einfach. Und jetzt kommen wir in einen kleinen Unterschied zu dem, was wir zu den Spielern haben. Also Profi-Fußballspieler. Da ist die Gesetzeslage noch eine ganz andere. Wir haben einfach auf dem Markt mehrere potenzielle Arbeitgeber über die Clubs. Egal in welcher Liga, hast du mehrere Arbeitgeber, Andockpunkte, auch international für den Profispieler. Der Profispieler kann sich national, international, ein Stück weit ja auch die Vereine zum Teil raussuchen oder zumindest versuchen anzudocken über seinen Berater. Ein Schiedsrichter?
Die Schiedsrichter GmbH.
Das ist eine Monopolstellung. Und damit hast du schon arbeitsrechtlich Schwierigkeiten mit irgendwelchen Zeitverträgen. Da gilt das normale Arbeitsrechtsgesetz, dass du sagst, du kannst es mal anbieten für 3 Jahre, für 4 Jahre, 4+4. Aber wenn du dann verlängerst, geht noch einmal und dann geht's in eine unbefristete Anstellung rein. Wenn dann irgendwann mal leistungsseitig, und das ist nicht messbar, sind wir ehrlich, ja, wenn du leistungsseitig an den Zenit kommst oder abbaust, so, was machst du jetzt? Ja? Fängst du jetzt alle auf in der DFB Schiri GmbH als, die sind irgendwelche Manager, sportliche Leiter oder sonstiges, was dem ja nicht so ist, ja, aber finde jetzt für die einen Job oder du findest dich vor arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen mit Abfindungen und tralala, da ist der Systematik auch nicht geholfen. Wir untersuchen es gerade, wie und in welcher Art könnten denn tatsächlich unter dem deutschen Arbeitsgesetz solche Dinge möglich sein? Momentan ist es nicht möglich. Es ist eine Scheinselbstständigkeit, eine Monopolstellung, weil du nur einen Arbeitgeber hättest, einen potenziellen Arbeitgeber. Du kannst ja nicht als deutscher Schiedsrichter nach Österreich und die Schweiz gehen und sagen, Jungs, also
naja, ihr leitet aber Leute aus. Also,
ja, wir leihen immer mal wieder aus.
Deutsche Refs in Griechenland gepfiffen,
meine ich. Das machen wir regelmäßig. Ja. Das sind so Anforderungen, pfeifen ja auch bei der UEFA, bei der FIFA oder in anderen Nationen. Ja, das ist so. Aber du hast faktisch, weil das alles über unsere Schreibtische läuft, du hast faktisch keine Möglichkeit, was das Arbeitsrechtliche anbelangt. Dass wir da irgendwo hinwollen, ja. Aber die Erwartungshaltung, wenn wir ehrlich sind. Also der Fokus, du tust ihnen allen Unrecht, wenn du sagst, jetzt pfeifen die Amateure. Und klar, das kommt aus der früheren Profession. Das ist ein Polizist, das ist ein Selbstständiger, das ist ein Ingenieur, das ist ja irgendwie, das ist halt so, weil das in deiner Berufsbezeichnung steht, weil es eben die Berufsbezeichnung Profischiedsrichter nicht gibt, ja.
Bleibt aber dennoch festzuhalten, wohl eine der wichtigsten Fragen für die Zukunft. Das schied sich da
rein. Ja, auf jeden Fall. Deshalb befassen wir uns auch damit. Also nicht im Sinne von, wir wollen jetzt das Blaue da vom Himmel runterloben und sagen, wow, und wir haben jetzt das ideale Modell. Einfach mal zu sagen, völlig ergebnisoffen. Gibt es Möglichkeiten unter der heutigen Gesetzgebung? Und wenn ja, wie müssten die aussehen? Sind die am Ende des Tages so, dass du sagst, das ist genau so, du kannst nur einmal einen Zeitvertrag geben und musst dich dann entscheiden, kannst schon einmal verlängern, aber dann spätestens musst du dich entscheiden, dann wird es halt unbefristet. So, dann muss man sich, wenn das die einzigste Möglichkeit ist, und auch den Protagonisten ein Stück weit Sicherheit zu geben, wie kriegst du dann einen Leistungsaspekt oder Merkmale abgebildet, die dann auch ermöglichen, dass man sagt, wir kündigen diesem Schiedsrichter, weil er die Leistung nicht erbringt. Weil das muss möglich sein. Das kann ja nicht sein, dass du sagst, ja, den binde ich mir jetzt ans Bein und dann habe ich den bis zum Renteneintritt. Das ist Käse.
Wird auch andersrum wahrscheinlich gefordert werden, wenn irgendeiner sagt, hey, ich habe die letzten 2 Jahre top gepfiffen, ich will mehr Kohle, ganz einfach.
So auch das?
Ja, logisch. Ja,
und dann ist natürlich noch die Gefahr, dass einer sagt mit 20, 22, ich lerne gar nichts, ich werde jetzt Profi-Schiedsrichter.
Ja, so wie heute Influencer. Möglich. Jeder will Influencer werden.
Möglich.
Jeder.
Ja, möglich. Da kann man wieder viele Schiedsrichter, aber
da müsste
man
hinkommen.
Man fängt schon in der Amateurliga an.
Ja, du kannst ja nicht mehr, dann hättest du ja noch mehr eine Altersgrenze, weil du kannst ja dann irgendwie wahrscheinlich einen Mitte 50-Jährigen
nicht. Wir haben sie nicht. Wir haben einfach eine physische, eine psychische Grenze, eine Leistungsgrenze, wo du sagst, das geht jetzt nicht mehr. Ja, und jetzt musst du sagen, jetzt sag mal jemandem mit 50, 51, 47, du
fällst Landesliga.
Oder sag's einmal jemandem mit 40, wo du sagst, Junge, das geht nicht. Das geht nicht mehr. Du bist, wenn ich 24 vergleiche und da ist einer, unabhängig vom Alter, aber nehmen wir mal, der ist jetzt 38 oder 40, sag, also Entwicklungspotenzial sehen wir bei dir nicht mehr, das wird nichts mehr. Sag dem mal. Der findet wahrscheinlich eher noch einen Anschluss. Aber sag das mal einem 50, 52-Jährigen, wo du sagst, hoho, was macht der jetzt?
Ja. Jetzt haben wir viele wichtigen Fragen zumindest angerissen, gestriffen, teilweise sind wir in die Tiefe gegangen. Welche gibt es denn noch, die sich der Branche als solches stellen in der nahen Zukunft? Wichtige, wirklich wichtige Fragen, die wir bisher in diesen zurückliegenden Minuten nicht thematisiert haben.
Also mir würde jetzt, sehr gute Fragen, mir würde jetzt keine einfallen, wo ich sage, boah, das hast du jetzt gar nicht beleuchtet. Ich glaube, es geht um das Kernthema, an dem jeder Schiedsrichter auch arbeitet, eigenverantwortlich mit seiner Entscheidungsqualität, egal in welchem Bereich, das ist das Thema Akzeptanz, Respekt auf dem Feld. Punkt 1. Ja. Und dann, je weiter du in den Profibereich kommst, kommen halt andere Rahmenbedingungen zusammen. Also wie schaffe ich es, eine hundertprozentige Konzentration auf das Wesentliche, nämlich auf den Hauptjob Schiedsrichter, zu bringen? Wie kann ich das Konstrukt da drumherum machen, dass ich ihm möglichst alles vom Halse halte, was nichts mit dem zu tun hat? Ihn aber auch nicht einzuschränken, ihn in seiner Persönlichkeit auch reifen zu lassen, die notwendig ist, dass sie dann wieder auf dem Feld gebracht wird, Leistung überhaupt einzusortieren, leistungsgerecht auch Spiele anzusetzen, Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und dann auch zu sagen, pass auf, unsere Wege trennen sich auf Basis von Leistung. Genauso wertschätzend auch das zu gestalten wie den Empfang, wenn man ankommt in dieser Liga. Ja, und da gehört beiläufig das Thema Transparenz dazu, da gehört das Thema Kommunikation mit allen Beteiligten in der Schnittstelle, bei den Stakeholdern auch mit dazu. Medien, die mitunter immer ein Teil der Öffentlichkeit oder die Teil des Geschäfts sind, zu bedienen und trotzdem die Ruhe zu bewahren, eine eigenständige Gesellschaft mit beschränkter Haftung strukturell für die Zukunft aufzustellen.
Ich habe noch eine wichtige Frage, die ich stellen möchte.
Doch noch was eingefallen.
Ja.
Ja, dann hau raus.
Wann pfeift Knut Kircher wieder ein Junior-Cup-Finale in Sindelfingen im Glaspalast? Pfeift doch noch mal eins.
Nie mehr. Das ist was Schönes. Man kann sagen, wenn du mich das fragst, dann sage ich, ich habe alles erreicht, weil das habe ich ja schon mal gepfiffen. Ja, eine der vielen oder wenigen Finals in meinem Leben, die ich pfeifen durfte. Und dann ist es wieder so, dass man sagt, das war was Schönes, man hat was Tolles erlebt, man ist ja im Leben oftmals unterwegs und sammelt Erinnerungen ein. Und das ist immer eine schöne Erinnerung, wie viele andere Spiele auch. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und nicht nach dem zu streben, ach, lass es nochmal und nochmal und nochmal. Nee, man hat es einmal. Und in meinem Sinne kann ich auch sagen, ich gönne es jedem anderen, der es mal pfeifen darf.
Okay. Dann noch eine.
Ich habe übrigens auch noch eine.
Ja, bitte, Dirk. Ich hebe sie mir auf. Bitte, Dirk.
Ja, da habe ich die Verlängerung angezeigt.
Ja. Nachspielzeit. 8 Minuten. Ja. 8 Minuten.
Acht Minuten. Ich habe gar nichts gesehen. Ja.
Gibt es in die Aussicht auf eine Nachfolgerin von Bibiana Steinhaus, dass mal wieder eine hochqualifizierte Schiedsrichterin Spiele in der Fußball-Bundesliga der Männer pfeift?
Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir da irgendwann mal eine Nachfolgerin haben werden. Das geht nicht nach Quote, das geht nach Leistung. Auch da wird international weiter gefordert, dass die Frauenschiedsrichterinnen mehr und mehr hinsichtlich der Normen, was die Männer an Leistung bringen müssen, also jetzt mal die körperliche Fitness-Tests und so weiter, erbringen müssen zukünftig. Und ich bin zuversichtlich. Ich habe hier auch mal im Ländle bei einer Sendung, Sportsendung, auch mal den Namen Fabienne Michel ins Spiel gebracht, dass sie ein Talent hat, dass sie Entwicklungspotenzial hat und auf diesem Weg dorthin zur möglicherweise nächsten Stufe dürfen Fehler gemacht werden, werden Fehler gemacht. Und das Entscheidende für mich ist immer, wie entwickelt sich jemand danach und arbeitet daran, noch besser zu werden. Und da ist die Fabienne sicherlich eine Person, da gibt es aber auch noch andere Personen. Also ich würde da vielen anderen auch ungerecht werden, sie nicht zu erwähnen, aber der Podcast hat eine endliche Länge. Deshalb lassen wir das ja mal bei der Fabienne. Und was da auch dazu kommt, ist natürlich auch für uns immer so ein Fokus. Wenn eine Frau aufsteigt, hat die einen viel, viel größeren Fokus auf einmal, wie wenn ein Mann aufsteigt, ja, wo ich sage, warum muss das sein? Bei all der Neutralität in der Diskussion, Genderneutralität, die wir diskutieren, aber es ist so, auch das müssen wir akzeptieren. Und dann ist jetzt schon mal durch das Nennen eines Namens, kommt da mehr Druck drauf und in der Frage, das muss jemand aushalten, der dann da auch das Potenzial in sich selber sieht, den nächsten Schritt gehen zu wollen, irgendwann mal zeitnah. Dann muss man mit dem jetzt schon umgehen.
Vor kurzem habe ich ein sehr gutes Frauengespann gesehen, tatsächlich. Youth League Spiel, VfB U19 gegen Young Boys Bern. Erzählt, ja. Die waren wirklich sehr gut. Die waren aus Rumänien, glaube ich, aber wirklich gut. Wirklich, wirklich gut.
Ja, ja.
Schöne Linie, viel laufen lassen. Hat mir gefallen. Frage, letzte. Auf dem Observer-Seat sehen wir dich schon noch ab und zu im Neckarstadion. Oder? Weil der letzte war immer Wolfgang Stark da, der sich viele Notizen gemacht hat.
Ja,
und nicht
ja,
du
ja.
Auf deinem Stammplatz da.
Auf meinem Stammplatz, das ist schon gefährlich, wenn du sagst, das ist mein Stammplatz. Also es gab da, war ich Schiedsrichter und da bist du in ein Stadion gekommen, in Cottbus war das unter anderem, und dann hieß von den Zuschauern immer, hey! Also da war ein neuer Beobachter da, ja, und der ist da hingesessen und dann ist der tatsächlich von den Zuschauern angepflammt worden, hey! Was machen Sie da? Das ist der Platz von unserem, ja, und da hat er den Namen genannt. Ja, 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 so, wenn es mal so weit kommt, dass du institutionalisiert bist. Spannend. Ja, ehrlicherweise punktuell eher dann bei Schiedsrichter-Talenten, wo ich dann sage, ich möchte die mal sehen, was haben die für ein Potenzial, wie sind die gerade drauf, wie entwickeln die sich? Und dann auch wieder ehrlicherweise der Samstagmittag. Das ist für mich der beste Tag. Das ist ein Fußballnachmittag für mich, aber ganz gemütlich auf meiner Couch, wo ich ab und zu in der Halbzeit an die Espressomaschine gehen kann und sagen kann, so, jetzt guckst du die zweite Liga an in der Konferenz, die Bundesliga in der Konferenz, das Topspiel der Bundesliga und das Topspiel der zweiten Liga, dann hast du den Samstagnachmittag und du hast die meisten Spiele gesehen, du hast die meisten Eindrücke erhalten und am Samstag entstehen auch nachweislich, allein schon an der Anzahl der Spiele, die meisten Emotionen. Deshalb mache ich das lieber von zu Hause, aber vielleicht will der VfB ja das ein oder andere Mal freitagabends oder sonntags, dann kann ich mich, ich habe den Vorteil, ich kann mich selber da ansetzen. Also ich kann es selber bestimmen ein bisschen.
Zum Abschluss vielleicht, wir haben ganz am Anfang auch über den Schiedsrichter-Nachwuchs gesprochen. Ich weiß nicht, wie genau die Zahlen sind im Moment, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch da ein bisschen Nachwuchsprobleme gibt. Deshalb jetzt die Gelegenheit, warum sollten junge Menschen zur Pfeife greifen, sich teilweise diesen widrigen Bedingungen aussetzen, auch auf Sportplätzen mit allem drum und dran sich da engagieren.
Also die Zahlen in letzter Zeit in Deutschland sind tatsächlich im kleinen einstelligen Prozentbereich gestiegen, ja, weil man sehr viel gemacht hat, sehr viel investiert hat, das Jahr des Schiedsrichters gestaltet hat mit allen Schiedsrichtern, auch mit uns als Profi-Schiedsrichtern, wo wir Botschafter sind, Gesichter sind des Schiedsrichterwesens. Das ist wichtig, da dran zu bleiben. Es ist mühsam, aber es ist wichtig. Wieso sollte ein junger Mensch Schiedsrichter werden? Weil ich sage, er lernt dadurch Entscheidungsfreudigkeit, er lernt dadurch eine gewisse Resilienz, er lernt dadurch Kritikfähigkeit und er lernt vor allen Dingen mal eine andere Perspektive einzunehmen, andere Meinungen gelten zu lassen, seine Meinung selber auch meinungsstark einzubringen. Und das ist nicht nur in der Schiedsrichterei gefördert und gefordert, sondern überall im Leben, auch in dem weiteren Erwachsenenwerden. Deshalb kann ich jedem nur anraten. Alles andere wie kommst du umsonst in ein Stadion rein und sowas, ja, das ist ein nettes Beiwerk, aber das sind jetzt nicht die Hauptmotivatoren, sondern es geht um Persönlichkeitsentwicklung und das ist aus Grund des Perspektivwechsels, finde ich, eine sehr gute Gelegenheit.
Fußballprofis als Schiedsrichter?
Hat man tatsächlich in der Vergangenheit schon probiert. Ja, hat man probiert, es hat nicht funktioniert, man hat Profis das angeboten und ja, das ist leichter gesagt als getan. Klar, hast du eine Fußballkompetenz, eine sehr hohe Fußballkompetenz, die du als Profi mitbringst, aber die Sichtweise, die Handlungsweise ist ein Stück weit eine andere. Und, sind wir auch ehrlich, jetzt wechselst du vielleicht von, oh, ich bin eigentlich ganz akzeptiert, ich bin beliebt, ich schieße mal ein Tor, ich mache mal die Todesgrätsche und verhindere da ein sicheres Tor für die gegnerische Mannschaft, werde ich jetzt zum Gesicht des Problems. Ich werde zum Gesicht des Fehlers. Das ist ein Wandel. Und ja, das wollen viele nicht. Ja.
Das war's. Die vorletzte Folge in diesem Fußballjahr ist so mit dem Carsten Knut. Herzlichen Dank.
Danke
für euch. Die Zeit Herzlichen und die Dank. Ausführungen. Dirk, dir natürlich auch. Einen haben wir noch für euch, nämlich eine Folge, die wir so ein bisschen aus dem Archiv holen. Der VfB Stuttgart hat im Jahr 1951 die erste Marketingreise von deutschen Clubs jemals unternommen, und zwar nach Mexiko. Wir haben mit einem Historiker eine Folge aufgenommen, der ein Buch drüber geschrieben hat. Die gibt's jetzt noch in dieser berühmten Zeit zwischen den Jahren auf die Ohren. Und am 7. Januar geht's schon weiter mit dem nächsten Pub Cannstatt. Dann wieder in der alten Schule, dann wieder vor euch, vor Publikum, nehmen wir die nächste reguläre Folge auf und mit einem weiteren Gast, wird man auch schon jetzt ankündigen können. Knut, du wirst es nicht sein, aber ich spreche hiermit eine Einladung
aus. Ja, ich ja gerne, also hier dieses sterile Studio, ich genau. finde, da Publikum hat was. Also
ich spreche hiermit eine offizielle Einladung aus. Wir machen das alle 3 Monate, einmal im Quartal, ja. so eine Folge vor Publikum.
Okay, komm mal.
Du darfst sehr gerne wiederkommen und dann freue ich mich, da das Gesicht des Fehlers live.
Das Gesicht des Problems,
ja. zu sehen. Ja, nein, aber es wird.
So wird er ja noch angekündigt.
Ja, genau, ganz ja, klar. Aber wir haben, wir haben eine schöne, wir ja. haben eine schöne, tolle Kneipe hier in Stuttgart-Gablenberg, ja. Fußballkneipe durch und durch.
Ah, Gablenberg, okay. Aha. Schön.
Trotzdem kuschelig. Ja, okay. Okay. 70, 80 Gäste passen rein.
Okay.
Hat einen Heiden Spaß gemacht. Vor ein paar Wochen waren ja. wir die beiden, die da auf der Bühne stehen durften, mit Fabian Wohlgemuth und mit Christian Gentner.
Ah, cool.
Und ja, wie gesagt,
ich komm gern.
Nächstes Jahr 2025, ja. wir melden uns.
Ja? Auf jeden Fall,
versprochen.
Ja.
Dann bleibt mir nichts mehr, außer euch frohe Weihnachten zu wünschen und bis bald auf diesem Kanal, respektive im Podcatcher eurer Wahl. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Podcannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.